Ostern ist vorbei, morgen geht die Schule wieder los, arbeiten, zack, zack, zack. Seid ihr vorbereitet? Nein. Es gibt eine Predigt jetzt, alles wird gut. Beim Ostergarten haben mich manche Leute gefragt und haben gesagt, oh, cool wäre das gewesen, damals gelebt zu haben. Das Ganze selber mit eigenen Augen erlebt zu haben. Dann müsste doch das Leben jetzt oder der Glaube jetzt noch leichter sein. Dann wären wir vorbereitet, Ostern wäre jetzt vorbei, Osterferien sind vorbei. Dann hätten wir doch viel mehr Kraft für unseren Alltag, viel mehr Glaube, oder? Die Bibel sagt nein. Die Bibel sagt, wir heute sind besser dran als die Jünger damals. Und diese Kraftquelle, um die geht es heute. Um das, was Jesus hier gemeint hat, warum wir mehr Glauben haben können als die Menschen damals. Die Jünger waren immer noch ziemlich unverständlich. Sie haben immer noch nicht gecheckt, Jesus verabschiedet sich. Es ist der Abend vor der Gefangennahme und damit ist das Wirken von Jesus wie abgeschnitten, er stirbt. Und er sagt, ich werde gehen. Und bei den Jüngern läuten die Alarmglocken. Denk, what, du gehst irgendwie, Thomas sagt, wo gehst du hin, dass wir dir folgen können? Petrus sagt, ich gehe mit, ich werde mit dir sterben. Philippus sagt, zeig uns den Vater, weil dann ist der noch da. Und Jesus sagt, hey, das habe ich euch doch die letzten 3 Jahre schon erklärt. Also, jetzt läuten bei Jesus die Alarmglocken. Und er sagt, Zitat, so lange bin ich schon bei euch und ihr kennt mich nicht. Die Situation ist heikel. Jesus, seine Mission bricht ab, beendet. Und das sind die 12, also 11 plus 1, die sollen das in die Weltgeschichte hinaustragen und die checken immer noch nichts. Gott sei Dank betet Jesus. Immer wenn wir in schlimmster Not sind, fangen wir an zu beten. Jesus hat bestimmt auch das schon vorgehabt, aber gedacht, oh, jetzt muss ich beten. Und damit beenden wir unsere Reihe. Wir sind gerade immer noch in der Reihe, Jesus betet. Und er betet und deshalb gibt's Hoffnung. Und was betet er? Betet er und sagt, oh, bitte, bitte mach, dass ich nochmal 2 Tage Zeit habe, denen was beizubringen? Oder nee, er betet um was Größeres, was Besseres. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Erstens der Ratgeber, zweitens der Anwalt, drittens der Friede. Erstens der Ratgeber. Hast du schon mal eine Verabschiedung erlebt, wo du gesagt hast, gut, dass ich gehe, weil der nach mir kommt, der ist noch besser? Genau, hast du dich so schon mal irgendwo verabschiedet auf dem Arbeitsplatz oder von Abitur oder irgendwo gesagt, genau, das ist eine coole Verabschiedung, oder? Ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt einer, der ist noch besser als ich. Jesus spricht vom Heiligen Geist. Und kurze Randnotiz, er spricht nicht einfach von irgendeiner Kraft, sondern von einer Person. Das macht einen großen Unterschied, weil der Heilige Geist ist nicht Lebensenergie oder einfach Freude oder Wärme oder Kraft oder irgend so was New Age-iges oder so, sondern es ist eine Person. Was ist der Unterschied? Eine Person ist ein Gegenüber. Eine Kraft ist nur was vielleicht das bekräftigt, mir mehr Kraft gibt für das, was ich will. Eine Person, ein Gegenüber, der will vielleicht mal was anderes als ich. Und das ist wertvoll. Der Heilige Geist ist nicht wie eine Steckdose, wo ich meine Finger reinstecke und dann kriege ich halt mehr Kraft für das, was ich gerade machen will. Oder haut es mich um oder was auch immer. Soll auch passieren beim Heiligen Geist, habe ich mir sagen lassen. Sondern es ist mir ein Gegenüber, nicht frei verfügbar. Einer, der mir ins Leben reinquatscht. Und das ist die Kraft, die der Heilige Geist hat. Die dritte Person der Dreieinigkeit. Gleichgestellt mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus sagt, also wenn ich weggehe, dann werde ich kommen, aber eigentlich wird ja der andere kommen und der Vater wird ihn schicken und Trinity-DNA, wer das schon mal gehört hat. Genau. Was ist also diese Person? Wie genau stellen wir uns das vor? Das griechische Wort, was hier steht, ist Paraklet. Und das will ich mit euch kurz anschauen, weil das Wort ist gar nicht so einfach zu übersetzen. Das hat so verschiedene Nuancen und manche, wenn ihr Bibelübersetzungen kennt, werdet ihr merken, das steht überall ein bisschen anders übersetzt. Das zeigt, dass es gar nicht so leicht ist. Mal steht Tröster, mal Ratgeber, mal Helfer, mal Beistand, mal Ermahner, Paraklet. Da steckt so eine Spannung drin, das ist auf der einen Seite so was Warmes, Kuscheliges, auf der anderen Seite auch was Mahnendes, Rufendes. Das ist ein Tröster, aber nicht bloß jemand, der sich halt ergibt, im Händchen halten. Und das ist ein Helfer, aber nicht bloß irgendein ungelernter Azubi, der halt mal ein bisschen hilft, vorhin gesagt, die Leiter im Ostergarten zu halten, damit jemand anders weiß, wie man da oben die Stoffe festmacht. Genau, da stecken nämlich zwei Teilworte drin. Paraklet kommt von Parakleo und es kommt von Kaleo und von Para. Okay, soweit. Kaleo ist ein sehr aktives Rufen. Das ist nicht nur reden, sondern ein könnt herbeizitieren, vorladen könnte das sogar heißen. Eine Anweisung geben, aktiv reden, herbeirufen. Das ist Kala. Und Para heißt zur Seite stehen, mir nahe kommen, mich unterstützen, beistehen. Deshalb schwingen auch bei deutschen Übersetzungen immer diese beiden Aspekte. Da kommt jemand, der redet, der was Prophetisches hat und in mein Leben hineinredet von Gott. Und dann gibt es auch was Tröstliches, was Beistehen, was Priesterliches, was mir die Nähe zu Gott vermittelt, was mich aufnimmt, was ich habe. Da gibt es einen Klang von Mitgefühl und gleichzeitig von Ermahnung, von Trost, aber auch von Herausforderung. Im Alpha-Kurs gibt es ein Bild, was uns dort beschrieben wird, von einem Paraklet, nämlich einem Schiff, einem Boot, einem besonderen Boot. In der griechischen Schiffswelt gab es nämlich ein Paraklet, ein kleines, aber motorstarkes Beiboot, ein Schlepperboot. Und habe euch da ein paar Bilder mitgebracht. Das ist also ein kleiner Paraklet. Genau, sieht erstmal so ganz harmlos aus, mit so ein bisschen Gummidichtung drumherum und so, hat aber wahnsinnig viel PS. Die Aufgabe von so einem Paraklet ist, die großen Schiffe in dem Hafen zu leiten. Stellt euch vor, da kommen große Schiffe, die damals in der Antike, war es noch ein bisschen kleiner alles auch so in so einem Hafen, da war es gar nicht so leicht. Wenn der da versucht zu manövrieren, kann so ein Schiff ziemlich viel Schaden anrichten. Da braucht es einen Paraklet, der an dieses Boot ranfährt, dieses Boot an das schwere beladene Boot, an den sicheren Hafen, an den Ankerplatz anlegt. Das Bild finde ich besonders schön, wie sich so anschmiegt. Wichtig ist für das große Boot was? Den Motor ausmachen und das Ruder mal aus dem Wasser nehmen. Sonst kann der Paraklet, sonst arbeitet ihr nur gegeneinander. Das macht keinen Sinn. Der Heilige Geist ist dein Beistand. Er möchte dich und dein beladenes Leben in den sicheren Hafen bringen, an deinen Ankerplatz führen. Vielleicht ist gerade viel Seegang in deinem Leben und die nächste Woche liegt wie eine riesige 80 Meter Welle vor dir. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Es gibt einen Paraklet. Und gleichzeitig ist dieses Bild so leise oder so flüsternd, so wirkt der Heilige Geist oft. Da kommt nicht so ein Viermaster mit vielen Flugzeugträgern angedonnert und macht dich platt oder so, sondern es ist die leise Stimme des Geistes, des Ratgebers. Motor aus, ruder mal ein bisschen aus dem Wasser und mal hören, wo es dich hinbewegt. In den Heimathafen, der Heilige Geist möchte dich führen und leiten. Wie macht er das? Zweitens, der Anwalt. Manche übersetzen dieses Wort Paraklet auch mit einer juristischen Sprache. Anwalt, Beistand, Rechtsbeistand. Ein Anwalt ist jemand, der dich im Gericht vertritt, der redet auch mit dir, mal so Klartext. So, was ist hier eigentlich los und so. Aber dann spricht er auch für dich und er hat gute Argumente. Er steht dir bei, aber das ist keiner, der die Händchen hält, sondern der vor Gericht für dich einsteht. Ein Anwalt, Rechtsanwalt. Gut, was bedeutet das genau hier? In dem Text haben wir vorhin gelesen, dass Jesus sagt, ich schicke euch einen anderen Parakleten. Das heißt, es muss vor dem anderen einen anderen geben. Einen ersten Anwalt. Wer ist das? Wir lesen im ersten Johannesbrief. Wenn jemand sündigt, dann gibt es einen Anwalt, der vor dem Vater für euch eintritt, Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern auch die der ganzen Welt. So wie der Micha das vorhin gesagt hat, nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Und das ist die einzige Stelle, wo auch Paraklet beschrieben wird, wo es nicht um den Heiligen Geist geht, sondern um den ersten Anwalt, um Jesus Christus. Hier ist von einer Gerichtszeit Szene, die Rede, wenn man diese Worte bewegt, da geht es um Angeklagtsein, geht es um Richter, geht es um Schuldigsein und hoffentlich einen guten Anwalt haben. Hoffentlich hast du eine gute Rechtsschutzversicherung. Kannst dir den besten Anwalt leisten. Darum geht es in diesem Kontext. Man kann also sagen, Jesus ist der erste Anwalt, der Heilige Geist ist der zweite Anwalt. In dem Buch von Tim Keller, in dem Jesus, heißt das Buch, wird viel über diesen Text auch nachgedacht. Und da schreibt Tim Keller, dass ich das Wirken des zweiten Anwalts nur verstehe, wenn ich den ersten Anwalt verstehe. Und wenn ich verstehe, was der erste Anwalt tut, verstehe ich, was der zweite Anwalt tut. Genau, ist dir das geläufig, dass Jesus dein Anwalt ist, der erste? Du hast zwei. Ja, aber auf den zweiten kommen wir gleich. Du hast schon mal einen richtig guten. Was bedeutet das? Erstmal tauchen wir ein in so eine Gerichtswelt. Ist dir das tröstlich, weil du denkst, Jesus ist mein Anwalt? Oft ist das eher ein Bild, was wir nicht so in uns im Herzen tragen, oder? Jesus mein Hirte oder mein König, sagen wir auch mein Erlöser, mein Retter, aber Jesus auch Anwalt? Gericht, Anklagebank, Bilder, die heute nicht so populär sind, wenn wir über Glauben sprechen. Das ist harte Kost für postmoderne Menschen, zu sagen, es gibt ein Gericht. Wir haben ja in unserer westlichen Welt haben wir so die Einstellung, die Haltung abgelehnt, dass es eine normative Größe gibt. Wir haben das gestrichen, dass es ein Gericht gibt und dass es einen Richter gibt, der über uns urteilt und so. Das haben wir einfach mal gestrichen und gesagt, jeder soll halt selber sein eigener Richter sein. Keiner sagt mir heute, das ist richtig. Man sagt heute noch, also das ist richtig für mich. Und du kannst gucken, wo du bleibst. Nee. Und erstmal, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist auch erstmal richtig gut. Weil wir müssen ins Gespräch kommen, wir müssen über unsere Dinge ins Gespräch kommen. Das ist erstmal eigentlich eine gute Sache, dass man sagt, genau, wir urteilen nicht über andere Menschen. Aber wenn man das Gericht streicht und diesen Gedanken, dass es eine normative Größe für gut und richtig gibt, dann bringt uns das am Ende mehr Probleme, als dass es hilft. Zum einen ist es unendlicher Stress, wenn sich jeder sein eigenes kleines Rechtssystem basteln soll. Was für ein Stress und wie viel Konflikt gibt es auch? Und die zweite These, die ich habe, ist, dass es am Ende auch nicht aufgeht. Wenn es keine normative Größe mehr gibt, die für alle gleich ist, wer sagt dann noch, was gut und richtig ist? Wer sagt dann noch, ob es falsch ist, Schwächere auszubeuten, wenn das für mich okay ist? Wenn der andere eh schon schwach ist und eh schon nicht mehr auf die Beine kommt, ich meine, dann kann ich das doch auch noch nehmen, weil ich bin ja erfolgreich und setze mich eh durch. Wer sagt dann noch, dass es falsch ist, reichen Menschen Geld wegzunehmen? Das ist so dieser Robin Hood-Gedanke, ja. So, eigentlich ist es doch, der hat doch viel zu viel und der ist eh böse, also nehmen wir es weg. Wir finden das ja eigentlich cool. Aber ist das erlaubt? Wer legt das noch fest? Und da wird man viele andere Themen finden, jetzt sagst du, aber wir haben ja noch ein Gewissen. Aber ist dein Gewissen genau das gleiche Gewissen von einem anderen Menschen in einer anderen Kultur? Zum Beispiel im Umgang mit Frauen. Wer bestimmt denn in unserer Welt, wie man jetzt in dieser Kulturfrage umgeht? Der reiche Westen? Andere Kulturen? Und schon merken wir, es löst nicht die Probleme dieser Welt. Und so kommen wir in ein Dilemma, wenn es keinen Gerichtshof gibt, gibt es dann Hoffnung für Gerechtigkeit in dieser Welt? Auf der anderen Seite, wenn es einen Gerichtshof gibt, welche Hoffnung gibt es dann für mich, der ich schon meinen eigenen moralischen Maßstäben nicht standhalte, geschweige denn den Geboten Gottes? Schwere Kost, und da müsste man nochmal eine eigene Predigt drüber halten, aber ohne Gericht gibt es keine Hoffnung für diese Welt, aber mit einem Gericht gibt es keine Hoffnung für mich. Dilemma. Gut, wenn wir einen Anwalt haben. Wenn wir den besten Anwalt dieser Welt haben. Und den brauchen wir. Und so sagt die Bibel, du hast den. Jesus ist dein Anwalt. Die Bibel sagt, dass Jesus nach der Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist und nun zur rechten Seite Gottes sitzt. Was macht er da? Händchen halten oder nochmal nachdenken, wie alles so war? Er tritt für uns ein. Das ist der Job von Jesus jetzt. hier und heute, für dich und für mich. Er sitzt zu Rechten Gottes, apostolische Glaubensbekenntnis, und ist ein Fürsprecher. Jetzt ist die Frage, wie passiert das? Was macht Jesus? Was sagt er da zum Vater? Vielleicht stellen wir uns das so vor. Also, heiliger Vater, ich komme heute zu dir und ich vertrete heute den Mandanten Thomas Greiner. Und der hat es gerade nicht leicht. Seine Frau ist in Peru und der ist allein zu Hause, kriegt nicht richtig was zu essen, außer Freunde laden ihn ein. Und mehr davon. Genau, und du siehst, jetzt ist er noch mehr am Handy gewesen, hat noch weniger Zeit, obwohl er eigentlich Zeit gehabt hätte mit dir, Herr heiliger Vater, aber er hat es nicht genutzt, er ist wirklich schuldig geworden. Vielleicht auch ein bisschen gereizt gerade, hat Fehler gemacht diese Woche, du weißt es, er hat gesündigt, er verdient die Strafe. Aber drück doch ein Auge zu, bitte mir zuliebe, gib ihm noch einmal eine Chance, Amen. Wie stellst du dir das vor? So vielleicht, dass Jesus auf Mitleidstour macht? Denkt, ja, das Problem ist, ich brauche einen Anwalt, der bessere Argumente hat. Ich brauche einen Anwalt, der nicht auf Mitleid macht, weil halt die Ruth gerade weg ist, meine Güte. Wir brauchen einen Anwalt mit juristischen Fakten und nicht mit großen, barmherzigen Augen. Nochmal der erste Johannesbrief zu dem ersten Anwalt. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns reinigt von unserer aller Ungerechtigkeit. Wenn du die Bibelstelle kennst, hast du dich schon mal jemals gefragt, warum da steht treu und gerecht? Warum steht da nicht, ist Gott gnädig und barmherzig und vergibt dir deine Schuld? Das steht da nicht, da steht treu und gerecht. Das ist ein Spitzenanwalt. Weil der Anwalt, der steht neben dem Thron Gottes und sagt, Vater im Himmel, dein Sohn hat gesündigt. Das Gesetz sagt, dass der Lohn dafür der Tod ist. Und damit hast du recht. Aber ich habe diesen Preis bezahlt. Hier ist mein Blut. Am Kreuz habe ich vollständig bezahlt. Es ist vollbracht. Und nun, Herr Richter, ein Vergehen darf nicht zweimal verurteilt werden. Das wäre ungerecht. Daher bitte ich nicht um Gnade, sondern um Gerechtigkeit. Du bist frei. Verstehst du, dass Gnade so viel Gnade ist, dass es zu Gerechtigkeit wird? Barmherzigkeit könnte irgendwann zu Ende gehen und sagen, jetzt hat er schon wieder. Aber es geht darum, dass Jesus treu und gerecht ist und zu dem steht, was er für dich erwirkt hat. Und das ist das, was dich nicht trennen kann von der Liebe Gottes, die Treue und Gerechtigkeit Jesu. Das ist Gnade hoch 3 Millionen, keine Ahnung. Natürlich ist es Gnade, aber gefußt auf Gerechtigkeit und Treue. Und das ist das Schiff, was dich an deinen sicheren Hafen bringt. Und was vielleicht deinen frischen, jungen Glauben nach Hause bringt, wenn du diesem Beiboot folgst. Darf Jesus dich im Gericht vertreten? Darf er dein erster Anwalt sein? Du findest keinen besseren. Was macht jetzt der zweite Anwalt? Der erste Anwalt spricht über dich zu Gott. Der zweite Anwalt spricht über dich zu dir selbst. Er spricht in dein Herz hinein. Und was sagt er? Johannes 16, wir haben es vorhin schon gehört. Wenn er kommt, wird er die Welt von ihren Sünden und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Plötzlich machen diese Texte im Johannes, in diesen Abschiedsreden plötzlich Sinn. Plötzlich ist es nicht mehr so gruselig und denkt, der Heilige Geist, Alter, was der alles macht, sondern das ist richtig gut, was der macht. Der ist dein Anwalt, dein zweiter Anwalt. Und der spricht nicht zu Gott, dem Richter, sondern er spricht jetzt zu dir. Und er zeigt dir deinen Kruscht in deinem Leben. Er zeigt dir deinen Schatten. Er zeigt dir, was du falsch machst, dass du ein Sünder bist. Lebst du entsprechend demütig? Und er sagt dir zweitens gleichzeitig, was Christus richtig gemacht hat für dich. Lebst du entsprechend mutig und frei? Das ist der Anwalt, das ist der Paraklet, der in dein Leben hineinspricht und der dir gleichzeitig zur Seite steht. Weil wir brauchen beides gleichzeitig, weil mein Leben doch beides gleichzeitig ist. Vielleicht kennst du jemand, der dich bedingungslos anhimmelt. Manchmal gibt es das zumindest für kurze Zeit manchmal. Jemand, der alles toll findet, der alles bejubelt und alles richtig klasse findet, oft hört das dann schnell auf, weil man merkt, der andere ist doch nicht so toll. Richtig cool können das zum Beispiel kleine Kinder. Dreijähriges Kind sagt zum Papa: Papa, du bist der beste Papa der Welt. Und das ist richtig gut. Ich weiß nicht, ob es mit Opa auch geht, aber ich hoffe mal, ich lasse mich überraschen. Genau, und dann sagt das Kind zu mir und ich denke, oh, wow, voll richtig gut und es tut richtig gut, aber ich glaube es nicht, dass ich der beste Papa der Welt bin. Ich weiß, dass ich auch ungeduldig sein kann, dass ich laut sein kann, dass ich Türen knallen kann. Ich bin nicht der Beste. Ist schön zu hören und es tut auch irgendwie gut. Und jetzt stell dir vor, das sagt einer, der dich in dem tiefsten Tiefen deines Herzens kennt. Der sagt dir, du bist geliebt. Und das ist der Heilige Geist, der kann beides, der spricht beides in dein Leben rein, der macht dich demütig und der macht dich groß. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was unser Leben braucht. Um es noch einmal zu sagen, der erste Anwalt steht im Gerichtshof Gottes. Der zweite Anwalt steht in einem anderen Gerichtshof. Weil wer ist der strengste Richter über dich? Wer ist oft noch strenger als Gott selber über deinem Leben? Du selbst. Genau. Der erste Anwalt, der steht im Gerichtshof da oben vor Gottes Thron. Der zweite Anwalt steht im Gerichtshof deines eigenen Herzens. Wenn du hart mit dir über Gericht ziehst, dann hör auf diesen Anwalt. Der ist der Anwalt, der deinem eigenen Richter sagt, wer du bist. Ja, du bist ein Mistkerl. Aber du bist geliebt bis über die höchste Galaxie der Sterne hinaus. Und das ist das, was mein Herz zur Ruhe bringt, was dein Herz zur Ruhe bringen kann. Und was das ist drittens der Friede, den der Heilige Geist uns schenkt. Das größte Geschenk. Da heißt es, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den diese Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Hast du Lust auf diesen Frieden im Herzen? Kleiner Teaser, die nächste Predigtreihe heißt Stress, Unruhe, Rastlosigkeit. Also schalt wieder ein nächsten Sonntag. Genau, aber hier gibt es schon den ersten Vorgeschmack auf das, was der Heilige Geist tut. Stell dir vor, du bist Milliardär, Milliardärin. Stell dir vor, du hast richtig viel Geld. Zahlst alles nur noch mit deiner goldenen oder brillanten Diamanten, Kreditkarte, was auch immer es da alles gibt. Oder du brauchst gar nicht mehr zahlen, weil alle dich kennen und es einfach anschreiben oder so. Du hast ab und zu noch ein bisschen Bargeld in der Tasche, um zum Beispiel einen Taxifahrer zu bezahlen. Der hat dich gerade in deine Villa gebracht. Genau, du merkst so, okay, das waren nur 2 Kilometer, aber du wolltest halt nicht laufen. Gell? Dann kam der mit der Limousine. Und du merkst, okay, ich habe 3 10-Euro-Scheine, gibst ihm 1 10-Euro-Schein. Alles gut. Bisschen später am Tag merkst du, guckst nochmal in die Tasche und denkst, oh, ich habe nur noch 1 10-Euro-Schein. Also einen habe ich einem Taxifahrer gegeben. Wo ist der 2. 10-Euro-Schein? Raubt dir das plötzlich deinen Tag? Gehst du wie crazy und denkst, hat der Taxifahrer mich bestohlen? Rufst du die Polizei, fahndest du nach diesem Menschen oder denkst, wo habe ich schon wieder verschlampert oder ich habe da was bezahlt, ich habe da und du bist völlig durcheinander? Nee, oder? Du bist Milliardär, 10 Euro, so what? Du bist viel zu reich, um dir darüber Gedanken zu machen. Das raubt dir nicht den Schlaf, genau. Die Frage ist, was sind gerade deine 10 Euro, die du verloren hast? Was raubt dir den Schlaf? Was regt dich so auf? Und ist es das wert? Ich habe euch gesehen. Okay. Genau, überleg mal, was. Genau. Das kann sein, dass zum Beispiel dein Körper nicht mehr richtig mitmacht. Du merkst, du wirst älter, Sachen klappen einfach nicht mehr richtig. Jetzt kannst du dich maßlos aufregen oder sagen, aha, ein Stückchen sterben, um früher aufzuerstehen. Ein bisschen schon gehen in dieser Welt. Ja, das ist hart. Aber das ist es doch wert, oder? Oder wenn du Stress am Arbeitsplatz hast und merkst, zu merken, du bist nicht nur ein angestellter Unternehmer in dieser Welt, du bist Reich Gottes Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Oder wenn du merkst, dass jemand anders dich kritisiert hat und durcheinander bringt oder eine WhatsApp irgendwie oder jemand dich übersehen hat in der Gruppe oder so. Die wichtigsten Augenpaare, das wichtigste Augenpaar des Universums schaut dich lächelnd an und sagt, du bist so viel wert, damit ich meinen Sohn für dich gegeben habe. Du kannst dich entweder um 10 Euro scheren oder die Millionen, die Milliarden feiern. Wenn du nachts im Bett liegst und es dir den Schlaf raubt wegen 10 Euro, dann hast du vergessen, wer du bist und wie reich du bist. Dein Herz ist gekränkt, Gefühle sind verletzt, dein Körper wird müde, aber erinnere dich, lade den Paraklet ein und bitte ihn zu dir zu sprechen. Wir müssen nicht aus eigener Kraft denken, oh, jetzt soll ich mich nicht so aufregen, der hat gesagt, ich soll mich nicht so aufregen, das klappt nicht. Wir können die Dinge dieser Welt nicht weniger lieben, aber wir können Gott mehr lieben. Lad den Heiligen Geist ein und das wollen wir jetzt gleich tun. Zu dir zu sprechen über deinen ersten Anwalt, der dich unendlich reich gemacht hat und treu und gerecht ist. Der mit dir sprechen möchte über dein Lebensboot und über den Hafen, über den sicheren Anlegeplatz, dass er dich nach Hause bringt. Deshalb sorgt euch nicht, sagt Jesus, und habt keine Angst. Bist du bereit, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben in deinem Leben? Bist du bereit, den lauten Motor mal ein bisschen runterzudrehen und mehr zu hören auf ihn, der kommt und da ist? Wir werden gleich zum Beispiel ein Lied singen, Raum geben. Und das wollen wir jetzt tun. Seid ihr bereit?
Ja.
Ich lade euch ein, aufzustehen und ich möchte dafür beten. Geist Gottes, wir heißen dich willkommen in unserer Mitte. Geist Gottes, danke, dass du da bist und dass du uns erinnerst an den Vater und an den Sohn und dass du uns erinnerst, wer wir sind vor dir. Und wir kommen mit unseren verlorenen 10 Euro, was auch immer. Und das ist es nicht wert, unsere Freude rauben zu lassen, uns in Frieden stehlen zu lassen. Ja, der Friede in dieser Welt wird nie perfekt sein. Die Umstände dieser Welt werden nie perfekt sein. Du hast einen Frieden, der größer ist, den diese Welt nicht hat und nicht kennt. Und das wollen wir jetzt wie einatmen, deinen Ruach, deinen Geist. Geist Gottes, komm und sprich zu jedem Einzelnen heute Morgen hier. Geist Gottes, komm. Amen.